Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell geht eine Woche rum, so schnell ist wieder Montag und höchste Zeit für die vorletzte Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Keine Angst, nicht für immer, sondern für dieses Jahr. Auch heute im Jahresendspurt darf ich den wortgewandten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte begrüßen. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo, Herr Rink. Ich hoffe, Sie sind auch adventlich, besinnlich gestimmt und nicht so rabaukenhaft heute unterwegs.
Ich bin nie rabaukenhaft unterwegs, Herr Korte, aber weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir hat der Advent immer wenig von der besinnlichen Zeit. Der ist immer so vollgepackt, dass es fast die rasanteste Zeit ist.
Ja. Stimmt, aber er ist ja vollgepackt durch das, was unsere Demokratie ausmacht. Begegnung, Gespräche.
Alkohol.
Praktisch alt, ja, Alkohol bei Ihnen natürlich auch. Alt-analoge Szenerien und die Demokratie funktioniert nur analog durch die Gespräche und durch die Art von Geselligkeit, weil aus dem Gespräch wir unterschiedliche Interessen, Perspektiven wahrnehmen und aus den Perspektiven ergeben sich Handlungen. So funktioniert Demokratie. Insofern ist das so verdichtet über die Gesprächszeit, dass sie nicht nur besinnlich ist, das stimmt, aber sie ist ein gutes Fundament, um zusammenzutragen, wie die Stimmungslage dieser Republik ist.
Das heißt, Ihr nächstes Buch könnte nicht Wochenmärkte, sondern entweder Adventszeit oder Weihnachtsmärkte heißen.
Ja, ich könnte mich ja ganzjährig so verkleiden, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne?
Als Tannenbaum?
Nein, nicht Tannenbaum, eher so als Weihnachtsmann, ne? Also, obwohl das ja eine amerikanische Geschichte und Erfindung ist. Ne?
Da müssten Sie zumindest für die Hörerinnen und Hörer, die uns nur hören und nicht sehen, aber zumindest ein bisschen wachsen lassen, Herr Korte. So viel Weihnachtsbart sehe ich noch nicht in Ihrem Gesicht.
Nee, das stimmt, aber der ist ja auch überall als Kunstbart auch nutzbar. Und es gibt schon die kuriosesten Zusatzfiguren, auch in dem deutschen Jahreskalender, die übernommen werden. Da finde ich jetzt naheliegend, dass man das mit dem Weihnachtsmann vielleicht versucht.
Was sind denn für Sie in der Adventszeit Orte neben Weihnachtsmärkten, wo Sie gesellschaftlich mit Leuten zusammenkommen und ein Gespür für die Stimmung im Land bekommen und für den Glühwein?
Ja, es sind vor allen Dingen Kulturveranstaltungen, die man intensiver wahrnimmt, Musikveranstaltungen in der Regel, die einen wirklich besinnlich einstimmen. Vorher in der Pause, nachher ergeben sich ganz viele Gespräche. Dann die Erinnerung, die man ja hat, wen man auf jeden Fall in diesem Jahr noch sprechen möchte, telefonisch oder mal einen Weihnachtsbrief, Weihnachtskarte schreiben. Also die Anlässe, Gespräche verdichtet zu führen mit Leuten, mit denen man vielleicht so lange sonst nicht gesprochen hat, die sind einfach im Dezember da, die sind so offensichtlich. Das macht das so interessant, das macht es so dicht. Klar ist das dann oft hektisch, weil man auch alles zusätzlich besorgen muss, aber die Intensität des Dialogs, das macht es aus. Und ich meine, Sie sind ja dann auch im Blick auf die Nachrichtenlage sehr stark gefordert. Ne? Sie sind ja ein Poet der Nachrichtenlage, manchmal auch ein psychologisierender Poet der Nachrichtenlage.
Ja, bin ich Psychologe. Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten Kommentar geschrieben habe.
Ja, aber es ist vielleicht ein Vorhaben, was Sie auch noch verdichten könnten für das kommende Jahr.
Ich freue mich auf Ihre Weihnachtskarte, Herr Korte.
Ja, gut, das ist ja ein Ansporn.
Wer auch zusammengekommen ist, um über Politik zu sprechen, war die CSU zu ihrem Parteitag. Und dort ist Markus Söder wiedergewählt worden. Allerdings mit einem Ergebnis, das jetzt nicht CSU-like war, wie man vielleicht in Anlehnung an den FC Bayern in Bayern oder München formulieren würde. War das aber aus Ihrer Sicht schon, reicht es aus, um ein Denkzettel für Markus Söder zu sein? Oder ist das trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis in Zeiten wie diesen?
Ja, die Parteitage sind ernst zu nehmen, weil sie doch Seismographen sind, wie die Parteien so drauf sind. Und sie sind natürlich auch Selbstverständigungen innerparteilich, was man erreichen kann, wie gut man sich fühlt. Also nicht zu unterschätzen, weniger von den Vorhaben, die politisch beschlossen werden, weil sie, das wissen wir, nicht immer gleich in Regierungsprogramm überführt werden. Und sehr wichtige Indikatoren sind dabei natürlich Wahlergebnis. Wir haben das ja bei der SPD erlebt, wie einer der Vorsitzenden mit 65% geradezu gedemütigt wurde. Und wir schon den Eindruck haben, dass das bis heute nachwirkt, in seinem Alltagsproblem eine Partei hinter sich zu bringen, auch vielleicht moderner eine Partei so zu führen, dass er mit Zumutungen auch agiert. Das ist aus einer geschwächten Position nicht wirklich zu erwarten. Und das ist hier eben auch der Fall. 83% ist natürlich ein grandioses Ergebnis in einer Demokratie, auch wenn es keinen Gegenkandidaten gab. Trotzdem, man sieht das eben als Serie, dass es weniger war als bei den letzten Malen. Und auch die Wahlergebnisse für die CSU waren ja schlecht bisher unter Söder. Also ist das eine Nachdenklichkeit, die ein Parteitag damit auslöst. Andererseits ist der Zeitraum relativ unspektakulär. Die Bayern haben zwar im Frühjahr eine Kommunalwahl, die ist wichtig, aber da ist der Abstand relativ groß. Jetzt keine Landtagswahl oder eine Bundestagswahl, bei der sowas natürlich fatal wäre als Startsignal. Insofern ist es auch relativ folgenlos zunächst mal für die Kandidaten und auch für die Mitdelegierten und für Söder. Dennoch ist es interessant, eine Stimmungslage vielleicht aus dem Alltag heraus, eine Unzufriedenheit mit ihm, mit seiner Performance, wie er auftritt. Denn das Bundespolitische kann nicht die Kritik sein. Da hat er ja alles durchgesetzt, was er angekündigt hat.
Mhm. Allen voran die Mütterrente, die, glaube ich, außer ihm selbst in der Union niemand mag. Aber es ist ja ein CSU-deklariertes Projekt, was er ja gegen jeden Widerstand durchgesetzt hat.
Ja, Gastro, Steuersenkungen, Pendlerpauschal, also bestimmte Dinge, die die CSU gleich in die ersten Sondierungspapiere geschrieben hat. Und sie ist eben die einzige Regionalpartei, die auch bundespolitisch erfolgreich ist. Das hat ja, haben die Freien Wähler ja bei der letzten Bundestagswahl auch versucht, aber sind ganz klar drastisch geradezu gescheitert. Insofern bleibt das eine Besonderheit, als Regionalpartei in Berlin dominant mitzuentscheiden. Und die CSU hat ja auch mit Dobrindt einen Minister, der nicht nur anerkannt ist, sondern der auch vor allen Dingen sehr gutes Image hat im Blick auf Professionalität des Politikmanagements, von allen Parteien akzeptiert und anerkannt wird. Man kann natürlich 1000%ig ideologisch gegen das sein, was er inhaltlich macht im Blick auf Migrationswende und Migrationspolitik, aber wie er es macht, wie er es auch europäisch macht, wie er es offenbar verbindlich mit den anderen auch abstimmt, wird hoch anerkannt. Und er war und ist ein Profi des Fraktionsmanagements, was er viele Jahre gelernt hat als Landesgruppenchef, als Landesgruppe, die angeführte im Bundestag. Und hatte als Bundesminister Erfahrung, natürlich mit für uns großen Erinnerungen auch an negativen Dingen. Die Maut hatte er eingeführt. Aber immerhin hatte er viele Jahre Regierungserfahrung. Das können ja nicht andere Minister von sich sagen. Und so, und der wurde auf dem Parteitag auch entsprechend gewürdigt. Und man denkt zwar noch nicht über Nachfolger nach von Söder, ist ja auch vom Alter her nicht der Fall. Dennoch wird er natürlich immer wieder gefragt, wie oft er sich noch wieder wählen will.
Zumal man ja auch in der Regel der Bundesminister aus CSU-Reihen in der Vergangenheit, wie Sie es bei Dobrindt mit der Maut auch angesprochen haben, in der Regel vermaledeite Amtszeiten beim Thema Verkehr im Hinterkopf hat. Und er jetzt als Innenminister nochmal, gut, da war dann Horst Seehofer, damals ja auch dann prominent ja auch nach Berlin gegangen oder vielleicht hingeschoben worden, je nachdem, was die Deutung davon ist. Aber Dobrindt ja jetzt wirklich in einem Schlüsselressort des Kabinetts aktuell ja auch etwas zeigt, was man zumindest spürt. Das ist ja der Anspruch, den ja Friedrich Merz formuliert hat, dass der Politikwechsel in der Koalition etwas ist, was man als Bürger auch spüren sollte. Jetzt ist es keine inhaltliche Bewertung, ob das gut ist, was man da spürt oder nicht, ja, wie Sie schon gesagt haben, aber man spürt ja anhand der Zahlen, dass dieser Politikwechsel in diesem Ressort zumindest einen Effekt hat.
Ja, und Merz trat ja auch auf, zuletzt ja als Kandidat vor der Bundestagswahl auf dem CSU-Parteitag, jetzt als Kanzler. So viel Kanzlerbesuche hatten sie schon lange nicht mehr in den letzten Jahren. Insofern war das auch etwas Besonderes. Und er hat eine adventlich besinnliche Rede erstmal gehalten, aber auch im Sinne des großen Sanierers nochmal aufgelistet, was er geerbt hat, was er versucht hat zu verändern mit den Mehrheiten, die er hat und mit den Schwierigkeiten in der Koalition, plurale Interessenvielfalt es abzustimmen. Das war auch interessant. Also keiner, der da groß auf die Trommel gehauen hat, was er jetzt alles schon erreicht hat und was er alles noch großartig machen will, sondern eher nachdenklich, reflektierter, aber so, dass man das gut ihm abnehmen kann, dass es so Tagesarbeit ist, was er jetzt noch an Reformen, an Veränderungen, vor allen Dingen als an Sanieren, also Sanierungsarbeiten erreichen kann.
Das ist ja ohnehin immer spannend, wie der Kanzler sich bei CSU-Anlässen, Parteitagen oder anderen Punkten gibt und wo er seinen Schwerpunkt setzt, weil es ja zumindest nach außen hin immer wirkt, als wäre der CDU-Kanzler in der Höhle des Löwen, weil Söder ja entweder nur auf jeden Fehler wartet, um entweder zu sticheln, von der Seite zu schießen oder sich ja als potenziellen Ersatz oder Nachfolger sieht. Deswegen fand ich tatsächlich interessant, dass Merz auf dem Parteitag dieses Thema Sanierung und Kernarbeit in den Vordergrund gestellt hat und aber auch Söder ja auch relativ staatsmännisch und für seine Verhältnisse ruhig aufgetreten ist. Das ist ja mittlerweile schon bemerkenswert, wenn der Folkloreanteil eher in den Hintergrund tritt bei seinen Reden. Das hat er ja auch auf dem Parteitag hinbekommen, vielleicht aber auch, weil er wusste, dass das Ergebnis nicht so herausragend wird wie in den vergangenen Jahren. Da fand ich auch, ist er merklich anders aufgetreten, zum Beispiel im Vergleich zum Präsentation des Koalitionsvertrages. Da hatte ja auch sein Redebeitrag einen gewissen Unterhaltungswert. Jetzt fand ich auch relativ sachlich.
Ja, wir erinnern uns, dass es die erste Kanzlerkandidatur eines CDU-Kandidaten war, die als betreute Kanzlerschaft, Kanzlerkandidatur daherkam, eben aus Süddeutschland betreut. Und wir erahnen, was die beiden im Vorgespräch klärend abgestimmt haben, damit Söder es nicht wird. Also das, was wir eben aufgelistet haben an Bedingungen, was die CSU umsetzen will und einbringt, hat er ja eins zu eins übersetzt. Und vermutlich ist es genau das, was sie abgestimmt haben, dass Söder am Ende Merz den Vortritt gelassen hat. Das zieht sich eben durch die Legislaturperiode durch und würde ich nicht unterschätzen, dass diese Absprachen eben eine besondere Dringlichkeit haben und auch die Vertrauensbasis sind, dass die CSU so mit der CDU zusammenarbeiten kann.
Was ja auch der große Unterschied ist im Vergleich zu der Bundestagswahl vorher, wo Söder ja fast schon diesen legendären Satz zwischen mein Platz ist in München, aber mal schauen. Also immer damit kokettieren, egal in welcher Sendung er aufgetreten ist und er ja Laschet auch, egal wann er konnte, einen Stock in die Speichen gesteckt hat und ja am Ende nach der Wahl auch derjenige war, der im Prinzip eine Regierungsbeteiligung oder einen Bundeskanzler Armin Laschet ja beerdigt hat.
Ja, und das sind natürlich Narben, die nicht wirklich verheilt sind, die die CDU sich natürlich auch gemerkt hat, sodass ich da wenig Möglichkeiten sehe, dass sich mal eine Kandidatur von Söder auch entwickeln könnte, zumal die CDU ja mit Wüst auch jüngere Kandidaten hat, die da natürlich anders zugreifen würden. Und die Größenunterschiede zwischen Merz und Söder politischer Art sieht man ja gerade an diesem vergangenen Wochenende auch sehr stark oder in diesen Stunden auch noch sehr stark, weil Merz ja in seinem ureigensten Element ist, international Politik mitzugestalten. Das ist wirklich faszinierend zu sehen, dieses Außenkanzlertum, weil im Vergleich zu anderen Kanzler, die Frau Merkel hat das auch gemacht, Herr Schröder hat das am Ende gemacht, Kohl natürlich, aber nie nach 7 Monaten. Das ist doch der entscheidende Punkt. Sondern das Innenpolitische ist das, mit dem ein Kanzler reüssiert und mit dem er antritt, in dem er sich auskennt und dann wird das international ausgeweitet und am Ende sucht man als Ausweg geradezu die Außenpolitik, weil die Vetospieler viel geringer sind und weil auch die Inszenierungsmöglichkeiten viel schöner sind. Man kann praktisch fliehen vor den Mehrheitsverhältnissen zu Hause und vor der mühsamen Kleinarbeit, Tagesintegrationsweltmeisterschaft irgendwie zu erreichen innerhalb der eigenen Partei. Das ist bei Merz anders. Und das ist sehr interessant, wie er den kleinen Kabinettssaal, vielleicht haben wir am Ende eine Berliner Friedensgrundlage, die auch den Namen bekommt. Witkow und Zelensky haben sich ja erstmals persönlich so getroffen. Sehr interessantes Konstellation, die Europäer folgen. Ob da was inhaltlich rauskommt, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber allein, dass Deutschland hier das Drehkreuz der Koordination ist für wahrscheinlich die letzten Absprachen, die noch notwendig sind, finde ich beeindruckend. Und diese Rückkehr deutscher Koordinationskraft mit deutschen Interessen durchaus für die Europäer ist beeindruckend nach 7 Monaten. Und da wirkt Merz sehr trittsicher und sehr souverän und offenbar sehr vertrauensvoll agierend im europäischen Umfeld mit den anderen Präsidenten.
Hat man ja auch schnell nach der Wahl gesehen. Wir erinnern uns an die Bilder, wie er im Nachtzug nach Kiew mit den anderen Staatschefs sitzt oder das fast schon historische Bild auf dem Sofa sitzend, als sie mit Trump telefoniert haben und das Handy vor ihnen auf den Tisch gelegen hat. Also er ist ja relativ schnell in diese Rolle gekommen. Ich finde aber den Gedanken interessant, den Sie genannt haben, dass er, wenn er außenpolitisch tätig ist, ja gar nicht diese mühsame Abstimmung haben, die in einem demokratischen Prozess mit einer Koalition notwendig ist, weil es ja um Absprachen geht. Aber wir ja auch in der Vergangenheit bei ganz vielen Themen, die wir besprochen haben, ja gesehen haben, dass es das manchmal mühsam und auch nicht unbedingt erfolgreich macht. Und er ja in dem Ressort Außenpolitik, wenn er Wadepool als Außenminister mit im Boot hat oder entweder selbst vorangeht, er ja relativ frei agieren kann.
Ja, das ist eine Szenerie, die eben auch die Kanzlerdemokratie unterstreicht. Die Machtressourcen sind eben sehr stark auch außenpolitisch angelegt und sie sind diesmal strukturell einfacher in dieser Bundesregierung, weil eben nach vielen, vielen Jahrzehnten Außenamt und Kanzleramt an einer Parteihand sind praktisch. Und man auch einen sehr guten Eindruck hat, dass die beiden sich gut verstehen. Wadepool ohnehin ein guter, auch kommunikativ sehr begabter Übersetzer ist seiner Außenpolitik, das sehr sympathisch macht, auch mit, klar, hat er seine diplomatische Sprache, die er nutzen muss, um auch nicht zu viele Dinge vielleicht preiszugeben. Dennoch hat man den Eindruck, dass er sehr authentisch als Person agiert und nicht nur irgendwie Floskeln produziert. Und das hilft natürlich in der Außendarstellung auch dem Kanzler für diese Vorhaben, die er international noch umsetzen möchte. Und wir erinnern uns natürlich an die Szenerie, dass das nichts Dringlicheres ist praktisch unter den Rahmenbedingungen, wie auch international sich der Sog des Autoritären weiter ausbreitet, dass die Europäer ihr eigenes Selbstbewusstsein stärker unterstreichen. Wir haben in den letzten Tagen ja gesehen, dass es die Amerikaner nur so ein Scheidungspapier entwickelt haben als Strategie. Ist ja eine Strategie der Gegnerschaft, die sie da ausformuliert haben. Also umso mehr brauchen wir starke europäische Führungskräfte, die zusammenarbeiten und unter dem Druck dieses Sogs wird das mit Europa auch so funktionieren. Da bin ich ziemlich sicher, weil die Geschichte zeigt, je stärker der Druck ist, umso solidarischer wurde Europa.
Also glauben Sie tatsächlich, dass Merz als Außenkanzler oder als Führungsrolle in Europa stark genug ist, um auch die Europäer wieder zu einen und auch zu einer wesentlichen Stimme zu formen, weil das ja der Befund war aus Verhandlungen, ja, wenn wir jetzt auch Richtung Gaza gucken, wo auch immer dann der Befund war, die Europäer sitzen entweder am Katzentisch oder außerhalb des Zimmers, wenn die wichtigen Leute auf der Welt miteinander sprechen. Und da braucht es natürlich zum einen Einigkeit und zum anderen Initiative. Das kann Merz aus Ihrer Sicht anstoßen.
Ja, das sieht hier in diesem Fall anders aus. Er hatte ja auch als erster öffentlich gemacht die Idee, an diese Staatskredite, diese in Belgien liegenden russischen Vermögen zu kommen, um sie zu nutzen, letztlich für den EU-Kontext als Solidarbeitrag der Ukraine zukünftig auch weiter helfen zu können. Und auch das ist sehr markant gewesen. Vermutlich hat er ja auch mit dem belgischen Ministerpräsidenten bei seinem letzten Treffen auch die letzten Vorbehalte ausräumen können, so dass sich das auch in dieser Richtung entwickelt. Das ist einfach eine interessante Szenerie. Macron ist innenpolitisch nicht gerade stärker geworden und er läuft auf die Schlussphase seiner Amtszeit. Starmer hat zwar noch einige Jahre vor sich, aber auch hier ist innenpolitisch die Frage, wie stark er sich darstellt. Merz hat nicht immer die Mehrheit so nutzen können, wie wir uns das idealtypisch vorstellen, wenn man sagt, da ist eine große Koalition, die hat 12 Stimmen Mehrheit, da haben wir oft drüber gesprochen. Dennoch ist die Stabilität dieser Regierung doch sehr ausgeprägt, gerade im Vergleich zum europäischen Nachbarn. Und das spüren die anderen. Insofern kann er auch die Führungsrolle tatkräftig wahrnehmen.
Aber das ist ja tatsächlich auch, finde ich, ein interessanter Befund, der sich in mehreren Ländern abbildet, dass die äußere Stärke des jeweiligen Regierungschefs darunter leidet, wenn er eben aufgrund von einer pluralistisch werdenden Parteienlandschaft beziehungsweise einer abnehmenden politischen Mitte, wie Sie es jetzt eben besprochen haben, siehe Frankreich, Macron, geschwächt hat, innenpolitisch zu kämpfen in Großbritannien. Das ist jetzt auch nicht mehr der Premierminister, den man vielleicht früher von der Wucht her als auch vom Auftreten her gekannt hat. Die haben natürlich alle im eigenen Land genug zu tun, wahrscheinlich dann auf Kosten der Außendarstellung.
Ja, und die Wehrhaftigkeit ist ja auch das große Thema, glaube ich, des kommenden Jahres, wie wir sie gestalten. Und da muss das Thema der nuklearen Aufrüstung, Garantien, Mithaftung, wie auch immer man das formuliert, natürlich auch sehr naheliegend weiter angestoßen werden. Es gab Informationen, dass Merz das auch mit Macron schon mal intensiver, informell besprochen hat. Es ist die Frage, wie die Parteien da jetzt mitziehen, sich darauf einstellen. Aber das ist ja die größte nächste Herausforderung. Wenn die Amerikaner ihren Schutz abziehen, ist doch klar, wie schützen wir uns selbst? Sehr naheliegend. Und das hat eben sehr viel Auswirkungen auf die deutsche Innenpolitik. Und da bedeutet es zunächst mal, Ressourcen zu nutzen, auch Geld zu haben, um diese Wehrhaftigkeit hinzubekommen. Und dann das andere ist das Mentale, ne? Dass wir auch Menschen finden, auch junge Leute jetzt, die bereit sind, auch in der Bundeswehr mitzumachen, mitzukämpfen letztlich. Das ist eine mentale Frage, nicht nur die Ressourcen- und Finanzfragen. Wie stellen wir uns auf, dass wir das gute Leben, was wir genießen, viele von uns zumindest, verteidigen? Und das ist eine große Frage, die auch im kommenden Jahr eine Rolle spielen wird.
Und mittendrin natürlich im Bundestag mit der AfD eine Partei, die nicht nur die Brücke schlägt zu eine destabilisierende Brücke schlägt, sondern das haben wir auch gemerkt mit einzelnen Anfragen. Da hat ja der SPD-Generalsekretär sehr deutlich darauf reagiert, mit einzelnen Anfragen zum Thema Russland versucht, Informationen über das Informationsrecht an den Tag zu bringen, wo er es zumindest sehr interessant fand, warum diese Fragen gestellt werden und es naheliegend war, dass das vielleicht eins zu eins dann öffentlich wird und vielleicht Richtung Russland geht. Das ist natürlich auch kein stabilisierender Faktor.
Nein, wir sind unsicherer und wir sind auch weniger gut informiert. Da können Sie sich als Chefredakteur noch anstellen, wie Sie wollen. Der Kampf mit KI, mit Fake News im Hinblick auf Stabilisierung von Medienmündigkeit, der ist ja erst am Anfang. Das ist ja nicht nur eine Frage einer hybriden Kriegsführung, sondern generell einer Beschreibung von Grundlagen, die unser Gemeinwohl prägen. Auf was beziehen wir uns gemeinsam noch? Auf welche Wirklichkeit, auf welche Wahrheit, auf welche Wahrhaftigkeit? Und das wird auch zunehmen als Herausforderung. Und das ist die Kulisse, vor der sich eben Bedrohungsszenarien auch entwickeln.
Da habe ich übrigens vor 2 Wochen, schöne Grüße an dieser Stelle, weil er gesagt hat, er hört den Podcast regelmäßig, mit dem rheinland-pfälzischen Bildungsminister Sven Teubert drüber gesprochen. Auch Grüße an Sie, Herr Korte. Er sagte, Sie kennen sich, weil wir in diesem Punkt darüber gesprochen haben, Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen an Schulen über Social Media, was auch unser Thema als Medien ja ist. Wie erreichen wir mit unseren Inhalten die Generationen? Und ich bin ja auch vereinzelt schon an Schulen gewesen und habe Fake News Seminare gegeben, wo wir den Schülern einfach Dinge vorgespielt haben und sie einfach gefragt haben, ist das jetzt real oder ist das Fake News? Also die Quote oder die Gefahr der Desinformation über ein Nutzungsverhalten, was auch impliziert, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, wo man sich informieren sollte oder wo man sich sicher informieren kann, das ist tatsächlich auch, glaube ich, eine große Frage, die uns als Gesellschaft in den nächsten Jahren vielleicht noch in der Geschwindigkeit beschäftigen wird, die wir jetzt noch gar nicht antizipieren können, weil wir auch beim Thema KI merken, wie groß und wie rasant da die Entwicklung ist.
Ja, und die Gestaltungsmöglichkeiten sind so offensichtlich vor einer Landtagswahl, weil hier natürlich Bildungspolitik Landesthemen betrifft und man ja auch sich kämpferisch zeigen könnte, dies als Schulfach einzusetzen. Wäre auch mal eine Idee für Sie als Chefredakteur. Da haben Sie auch mal eine eigene Idee, die Sie einbringen können. Das ist ja auch was Schönes.
Das wäre schön.
Medienmündigkeit als Schulfach, weil das ist ja der Begriff, ist, finde ich, ganz treffend, dass man eben mündig mit Öffentlichkeit und Formaten von Öffentlichkeit umgeht. Und das muss man lernen. Das ist viel mehr als die Beherrschung dieser Technik, sondern den Urgrund von Informationen zu erspüren und die Notwendigkeit, die Qualitätssicherung anzugehen. Dafür braucht man letztlich, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern ein Schulfach. Und das wäre ja ein Wahlkampfthema, was man aufsetzen könnte.
Das müsste ich dann aber zumindest journalistisch als Wahlkampfthema begleiten, weil wenn meine Frau als Lehrerin würde jetzt wahrscheinlich einen Schreck kriegen, wenn sie mich inhaltlich in die Rolle eines Lehrers katapultieren würden und mich auf Schüler loslassen.
Ja, aber Qualität von Öffentlichkeit ist Qualität von Freiheit. Das haben wir ja als Formel schon oft entwickelt. Ja. Und da brauchen wir natürlich Begleitinstrumente und nicht nur hoffen oder durch Verbote jetzt, dass Handys ab einem bestimmten Alter nur genutzt werden können. Verbote ist nicht. Wir müssen Anreiz bieten, aufklärerische Anreize. Und das ist ein Schulfach, ist idealtypisch für sowas. Und ich bin ja auch für Demokratiefächer, aber das ist ein Teil von Demokratiefach, was man intensiv in allen Klassen einsetzen könnte. Nichts gegen die wunderbare Fächerkombination ihrer Frau, aber wir müssen uns halt für Medienmündigkeit einsetzen.
Aber dann, das wäre ja tatsächlich aber mal etwas gewesen, jetzt nicht Informatik weiter auszubauen, sondern in diese Richtung zu gehen, Mediennutzung beziehungsweise Medienmündigkeit.
Genau. Und das ist viel mehr. Es geht um, ja, die Kenntnisse zu erwerben, wie sich Kommunikation entwickelt und die Kenntnisse zu erwerben, was auch letztlich die faktenorientierte Information betrifft. Und das ist die zentrale Herausforderung der Zukunft.
Da kann ich ja an dieser Stelle schon einen Ausblick aufs nächste Jahr geben an unsere Hörerinnen und Hörer, weil nämlich Professor Korte und ich im Vorfeld der Landtagswahl auf eine kleine Tour gehen werden, Korte und Rink on Tour. Und da ist zumindest der Plan, dass eine unserer Stationen auch ein Sozialkunde-Leistungskurs an einer Schule sein wird. Dann können wir nämlich auch mal testen, Herr Korte, wie das mit Ihnen und Schülern funktioniert.
Ja, kann man testen. Das wird sich vor allen Dingen auch testweise zeigen, wie die auf Chefredakteure reagieren. Ne? Das ist mal gucken. Man müsste natürlich vorher auch denen mal die Möglichkeit geben, dass sie auch Zeitungen lesen können. Das wäre eine gute Vorbereitung für die Klasse, dass sie mal ein, zwei Wochen auch mit Zeitungen sich auseinandersetzen. Dann ist natürlich noch interessanter. Und ich vermute, diese Reise planen sie mit dem Thron zusammen, dass der Thron vielleicht in Nachbildung immer mitreist, oder?
Der Plan wäre, dass der Thron nachgebildet auf einem Pickup hinten steht.
Ja.
Und sie dort, ich würde sie allerdings festbinden, Herr Korte, weil sie sind da jetzt kein Schwergewicht. Inhaltlich schon, aber nicht körperlich, nicht, dass es sie auf dem Weg durch Rheinhessen wegweht.
Ja, okay, das verstehe ich, aber der Wahlkampf wird noch in der kühlen Jahreszeit stattfinden. Das ist dann doch schwierig mit dem Pickup, finde ich.
Ich spende ihr eine Mütze.
Gut.
Meine Mutter häkelt Ihnen eine. Strickt ihr.
Ja, gute Idee.
Gut, Herr Korte, das war eine interessante Folge, die vorletzte in diesem Jahr. Vielen Dank für die Einblicke. Immer wieder interessant, wo wir landen. Wir waren auf dem CSU-Parteitag, sind im Kanzleramt gelandet und am Ende haben wir über Reinhard Pfälzische und generell Bildungspolitik gesprochen und den Wormser Thron auf einen Pickup gestellt. Das zeichnet unseren Podcast aus, diese geistige Flexibilität und die inhaltliche. Vielen lieben Dank, Herr Korte. Was steht diese Woche an?
Also nur ein Berlin-Termin, die Jahresabschlusssendung bei Phoenix mit auch dem Kabarettisten Florian
Schröder
zusammen. Genau, Florian Schröder zusammen. Und da muss ich mich dann nochmal anders konzentrieren als bei Ihnen.
Noch mehr konzentrieren?
Ja, oder? Noch viel mehr konzentrieren.
Ach so, Sie hätten jetzt auch einfach anders sagen können, Herr Korte. Haben Sie aber nicht. Schade.
Nicht so viele positive Worte über Sie. Am Ende, dann das faktisch verunklärt dann das Gesamtbild des Jahres.
Das hebt aber, Herr Korte. Vielen lieben Dank, Herr Korte, für heute. Wir hören uns in der nächsten Woche noch einmal zur Jahresrückblicks-Podcast-Folge von Korte und Rink. Danke auch unseren Hörerinnen und Hörern für die Treue. Und wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Bis dahin, bis nächsten Montag und tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.